ich sehe meistens 3 bis mindestens 5 Nährstoffmängel in wichtigen Bereichen. Die Aussage, die ich häufig auf den sozialen Medien höre, wenn du dich nur gut gesund ernährst, dann hast du keine Mängel, das stimmt aus meiner Sicht nicht.
Gibt es denn bei dir Symptome, wo du primär an einen Nährstoffmangel denkst? Weil uns hilft es ja, wenn wir da so ein bisschen selektiver nochmal wissen, wenn das und das Symptom auftritt, dann lohnt es sich, da nochmal in die Tiefe zu schauen.
Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast Darm mit Aussicht, deinem Podcast für Darmgesundheit. Mein Name ist Dr. Thomas Bacharach und ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe mich in meiner eigenen Praxis auf funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert. Das heißt, Themen wie Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, auch SIBO genannt, SIFO, Histaminintoleranz, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen sind bei mir an der Tagesordnung. Und dieses Wissen möchte ich gerne auf meinem Podcast hier mit euch teilen. Ganz wichtig, dieser Podcast dient der reinen Informationsvermittlung und dient nicht als Therapieempfehlung, Handlungsempfehlung und gibt auch keine Heilversprechen. Es ersetzt nicht den Besuch bei eurem Therapeuten, Arzt, Ärztin. Und solltet ihr etwas hören, was ihr interessant findet in diesem Podcast und wollt es eventuell testen, dann besprecht euch unbedingt mit dem euch betreuenden Therapeuten, Therapeutin.
Sag mal, kennst du das Gefühl, dass du eigentlich alles richtig machst? Du schläfst mehr, du versuchst Stress zu reduzieren und vielleicht meditierst du. Und trotzdem bist du innerlich unruhig, schnell überfordert und fühlst dich emotional wirklich dünnhäutig. Aber was ist, wenn ich dir sage, dass dein Nervensystem vielleicht gar nicht so sensibel ist, sondern dir einfach schlichtweg die Bausteine fehlen, um stabil zu bleiben? Viele von uns denken bei mentaler Gesundheit zuerst an Gedanken, Therapie, Mindset. Aber manchmal ist tatsächlich das Puzzle, was fehlt, Bausteine. Bausteine, dass dein Nervensystem überhaupt richtig regulieren kann. Ein Klassiker, über den wir auf jeden Fall heute sprechen werden, ist Eisen. Aber wir werden auch über etwas andere Nährstoffe sprechen, die vielleicht nicht so bekannt sind wie zum Beispiel Lithium. Und dafür habe ich heute Dr. Jessica Glebe bei mir. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und hat gerade ihr Buch rausgebracht, Neustart für das Nervensystem. Insofern freue ich mich auf ein wahnsinnig spannendes Gespräch. Sie hat 5 Säulen und davon ist eine Säule eben auch die Nährstofftherapie. Jessica, schön, dass du heute im Podcast dabei bist und wir über dieses super spannende Thema Nährstoffe in der psychischen Gesundheit sprechen können.
Ja, vielen Dank.
Wenn du dein Buch in einem Satz zusammenfassen müsstest, was wäre das, was du deinen Leser und Leserinnen mitgeben möchtest?
Letztlich, mein Buch ist ja ein ganzheitliches Buch und für mich geht es immer darum, und die Erkenntnis ist mir gekommen, als ich in einem Symphonieorchesterkonzert mit meinen Freundinnen war, dass unser Nervensystem auch wie so ein Dirigent unseres Organorchesters ist. Und wenn dieser Dirigent außer Takt geraten ist, dass das dann eben auch Einfluss hat auf das gesamte Organinstrumentenorchester in dem Sinne. Und es ist deswegen eben auch erklärt, dass so viele Menschen kommen, gerade zu mir in die allgemeinärztliche Praxis, und ja nicht sagen, hey, helf mir, mein Nervensystem ist dysreguliert, sondern mit diesem und jenen Symptomen, mit einem wirklich einem Blumenstrauß an Symptomen kommen. Und das Buch einfach letztlich dazu da ist, diese Zusammenhänge von Organorchester und Dirigent ja ein bisschen näher zu bringen.
Ich meine, in ein Buch fließt ja sehr viel Arbeit. Insofern gehe ich davon aus, dass du neben diesem Moment in dem Orchester wahrscheinlich noch andere Aha-Momente hattest, wo du gemerkt hast, okay, das ist tatsächlich die Grundlage für Gesundheit beziehungsweise auch für Krankheit, wenn es nicht stimmt. Vielleicht, dass du uns da mal mitnimmst, was du da für Aha-Momente hattest und vor allem, wo du auch gemerkt hast, ohne Bausteine geht's halt tatsächlich doch nicht.
Ja. Also bei mir war das tatsächlich so, dass ich viele Jahre ja so ganz klassische Schulmedizinerin war. Ich habe viele Jahre in der Herz- und Nierenklinik gearbeitet, auch viel in der Notaufnahme und Intensivstation. Und da habe ich wirklich rein mit Tabletten gearbeitet und Symptome mit Tabletten behandelt. Und es ist erst durch einen persönlichen Schicksalsschlag, durch den Suizid meiner Mutter 2016, dazu gekommen, dass ich überhaupt irgendwie angefangen habe, in so einen Prozess umzudenken. Und das war erstmal so auf persönlicher Ebene bei mir. Und das ist ja, glaube ich, oft so, dass Menschen erst auf persönlicher Ebene irgendwie selbst mit einem Thema in Berührung gekommen sind. Und dann weitet sich das irgendwie auch auf auf den beruflichen Werdegang aus. Und bei mir war es eben auch so, dass ich, dass im Grunde so ein Satz zentral war. Und zwar, ich möchte niemals so eine Bürde für meine eigenen Kinder sein, wie meine Mutter es viele Jahre für mich war, weil sie eben viele Jahre schon Depressionen hatte, bevor sie dann diesen Schritt gegangen ist. Und das einfach für uns als Kinder ganz, ja, eine starke Verantwortung war, wo wir sie eigentlich noch gar nicht hätten tragen sollen. Und dann habe ich letztlich, ich habe erstmal Bücher gelesen, Podcasts gehört und dort ganz viele Erkenntnisse für mich gesammelt. Und dann ist irgendwie auch so langsam in mich eingesickert, krass, und diese psychoemotionale Ebene, die da auch mit einspielt, die hat ganz oft auch eigentlich einen Einfluss darauf, wie die Organgesundheit vonstatten geht. Und dann habe ich so angefangen, mich anders zu artikulieren und nach anderen Dingen zu fragen, auch damals, als ich dann noch in der Notaufnahme war, da habe ich in der Klinik noch gearbeitet und einfach ganz andere Antworten bekommen. Und mir ist klar geworden, die psychoemotionale Ebene, dieses Unterbewusstsein verändert auch ganz viel an der Organgesundheit. Zum Beispiel, wenn wir jetzt einfach, wie von damals, ich hatte ja oft Menschen mit Herzinfarkten zu behandeln. Und dann ist mir klar geworden, die Ernährung, also was wir in uns hineintun, hat ganz viel mit unserer inneren Haltung zu tun oder was wir uns auch wert sind oder was wir auch früher einfach gelernt haben, wie man sich zu ernähren hat und wie wichtig das ist. Und ja, dieses Unterbewusstsein und dieses vielleicht 60 Stunden arbeiten und immer nur im Stressmodus sein, dieses, ich muss immer erfolgreich sein, das hat auch oft damit zu tun, was wir unterbewusst über uns selbst glauben. Häufig ist es ein Schutzmuster, quasi dieses, ich muss perfekt sein, ich muss funktionieren, das gehört so in unsere Gesellschaft, dass man dann deswegen sich eigentlich so gesundheitsschädlich verhält. Und wenn man dann nicht diese Ebene mit einbezieht, was da im Unterbewusstsein eigentlich alles so an Glaubenssätzen herrscht, dann wird man oberflächlich nicht erreichen, dass jemand weniger als 60 Stunden arbeitet, weil man eigentlich nur an der Inhaltsebene, an der Spitze des Eisbergs rumgedoktert hat. Und das war so das Erste. Als ich damit angefangen habe, da habe ich von Nährstoffen noch relativ wenig Ahnung gehabt. Und das kam dann tatsächlich erst so im zweiten Schritt, mir hat dann irgendwie noch was gefehlt. Mir war klar, die psychoemotionale Ebene ist total wichtig und eine große Säule. Aber da ist irgendwie auch noch mehr. Und ich mochte früher in der Schule auch schon total gerne Biologie. Ich weiß noch, dass mein Lehrer damals auch zu mir sagte, du musst unbedingt irgendwas mit Biochemie machen. Das geht gar nicht anders. Hatte ich dann keine Lust, weil ich nicht irgendwo im Labor stehen wollte. Aber so dieses, so die Körperfunktion verstehen, das fand ich immer schon total interessant. Und dann wurde für mich eben klar, neben dieser psychoemotionalen und energetischen Ebene, wo wir ja auch nicht immer alles im Blut sehen können und auch nicht alles messen können und es ist trotzdem da, gibt es auch noch diese biochemische Ebene. Also unser Körper braucht auch Bausteine. Wenn ich im Körper etwas umwandeln will, eine Vergiftung beispielsweise, eine Vergiftungsleistung haben möchte in der Leber, dann brauche ich dafür Enzyme, die aus dem einen das andere machen. Und während diese Enzyme das machen, brauchen sie dafür eben Helfer. Und das sind eben häufig Spurenelemente und Vitamine. Und wenn uns die dann fehlen, dann können wir auch gut reguliert sein beispielsweise. Wir können eine sichere Bindung gehabt haben und ein gutes Umfeld, auch in unserer Kindheit beispielsweise, und ernähren uns aber vegan oder vegetarisch und haben einen Eisenmangel beispielsweise und können dann trotz dieser guten Bindungsregulation dann ein Problem mit der Psyche bekommen, weil uns eben dieses Eisen fehlt. Und deswegen ist das für mich so ein Baustein, der auch noch super wichtig ist, weil die Nährstoffe, die lösen natürlich nicht unsere Traumata, die wir hatten, aber sie machen eben, das sage ich immer so zu meinen Patienten, weil das bildlich oft besser zu verstehen ist, dass sie machen einfach, dass ich mit meinem Auto nicht auch noch mit platten Reifen losfahre und es mir noch schwerer machen. Deswegen finde ich sie so wichtig.
Ja, ich glaube, das macht echt absolut Sinn, dass man tatsächlich hier die Nährstoffe mit testet. Was ich aber ganz spannend finde, gibt es denn bei dir Symptome, wo du primär an einen Nährstoffmangel denkst? Weil Nährstoffanalyse ist jetzt, sage ich mal, in der klassischen hausärztlichen Versorgung ja nicht unbedingt an der Tagesordnung. Und insofern hilft uns das ja, wenn wir da so ein bisschen selektiver nochmal wissen, ah ja, okay, wenn das und das Symptom auftritt, dann lohnt es sich, da nochmal in die Tiefe zu schauen.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, um das mal vorwegzunehmen, Man kann natürlich nie sagen, dieses Symptom tritt auf und dann ist es auf jeden Fall ein Nährstoffmangel. Aber man kann eben, wie du gerade sagst, dann einen Verdacht haben, dass das mit einspielen könnte oder ein Faktor ist. Und das sind bei mir ganz häufig Menschen, die zu mir kommen und sagen, ich habe immer wieder Infekte. Immer wieder so latent, auch im Winter, ziemlich viele Infekte oder auch ständig immer wieder Halsschmerzen und dann flammt das nicht so richtig auf und dann geht's wieder ein bisschen weg und dann kommt es aber auch wieder. Da gucke ich immer gerne danach und eben auch ein sehr häufiger Vorstellungsgrund ist von Menschen, dass sie sich müde fühlen, dass sie keine Energie mehr haben. Es gibt sowieso fast niemanden mehr, der zu mir in die Praxis kommt und sagt, ich meine, na klar, in der Arztpraxis kommen die Menschen ja meistens nicht, wenn sie sich gut fühlen, das spielt natürlich mit ein, aber prinzipiell fühlen sich viele Menschen müde und abgeschlagen und energielos in unserer heutigen Gesellschaft und da schaue ich schon immer super gerne dann nach Nährstoffmängeln, ob die mit einspielen könnten und eben auch bei Schlafproblemen. Das finde ich ist auch noch ein ganz wichtiges Symptom, wo ich dann immer schaue, das kann natürlich auch viele verhaltensmäßige Problematiken mit verursachen, aber es können eben auch auf biochemischer Ebene andere Probleme mit einspielen, weil letztlich so ein Schlafhormon ja beispielsweise auch aus etwas gebildet werden muss. Und da kommen die Nährstoffe wieder ins Spiel.
Nach was schaust du denn bei den Schlafproblemen?
Bei den Schlafproblemen, da gucke ich super gerne zum Beispiel nach Eisen, wie das ist, weil das sowieso auch ein Nährstoff, der gerade bei uns Frauen auch mit noch vorhandener Menstruationsblutung einfach häufig im Mangel sein kann und super gerne auch nach Magnesium und nach B-Vitaminmangel. Das sind so die typischen Verdächtigen, weil man die eben auch braucht, um die Neurotransmitter, um letztlich das Melatonin, unser Schlafhormon, zu bilden. Und wir brauchen für diese Bildung des Schlafhormons ja auch eine Aminosäure. Ja, das ist ja so. Wir haben letztlich ja Mikronährstoffe, das sind so die kleinen Dinge, und dann aber auch die großen Makronährstoffe, das sind letztlich Proteine, Fette und Kohlenhydrate. Und Proteine sind ja eine Aneinanderkettung von Aminosäuren. Und um beispielsweise unser Glückshormon, wie wir es nennen, Serotonin zu bilden, brauchen wir die Aminosäure Tryptophan. Und dann wird aus dem, wenn das noch weiter verstoffwechselt wird, dann eben auch das Melatonin gebildet. Und da brauche ich B-Vitamine, Vitamin C, Eisen auf diesem Weg, Zink. All diese Dinge sind da quasi bei den Enzymen, die dann gebraucht werden, als Helfer eben diese ganzen Vitamine und Nährstoffe dann eben auch mit drin.
Noch ein Aspekt zu der Infektanfälligkeit. Ich als Arzt, der sich viel mit dem Darm beschäftigt, muss sagen, Infektanfälligkeit auch immer noch an den Darm denken. Da sehe ich neben den Nährstoffen auch ein ganz, ganz großes, einen großen Querschnitt. Was ich sehr spannend finde, ist, dass ja von, sage ich mal, offizieller Seite, das heißt, die meisten Verbände sagen, Nährstoffmängel spielen überhaupt keine Rolle in Deutschland, wir sind alle top versorgt. Was ist denn da deine praktische Erfahrung aus der Praxis, wenn du Nährstoffe misst? Kannst du das so bestätigen oder findest du mittlerweile bei vielen Menschen Nährstoffmängel, die dann auch Symptome wie eben Müdigkeit, Infektanfälligkeit erklären können?
Ja, also Thomas, diese Aussage, die höre ich ja wirklich total oft. Und ich bin ja gerade auch noch in Ausbildung zur Ernährungsmedizinerin und sitze da auch in meinen Fallseminaren. Und wie oft da wirklich gesagt wird, selbst wenn wir über Krankheiten sprechen, wo Menschen wirklich auch irgendwie gesicherte Diagnosen im Darmbereich haben, wird dann wirklich von den Dozenten dort, die ja sehr rein schulmedizinisch orientiert sind, gesagt, Nährstoffe müsst ihr nicht bestimmen. Das ist zu vernachlässigen. Das ist nicht wichtig. Und ich sitze dann da immer so und ringe auch mit mir, soll ich jetzt meine Hand heben? Das ist eine virtuelle Fortbildung. Oder habe ich jetzt Lust, meine Energie überhaupt dort in diesem Raum dann verpuffen zu lassen? Weil das natürlich was anderes ist, wenn ich in ganzheitlichen Fortbildungen bin, dann weiß ich schon, da sind auch Menschen, die sind offen für diese Haltung und dort eben dann nicht. Und es fällt mir auch manchmal schwer, das dann auszuhalten. Mittlerweile atme ich das ein Stückchen weit weg, weil ich eben sehe, es ist nicht nur eine vage Vermutung, die ich da habe, dass Nährstoffmängel super wichtig sind und von Bedeutung, sondern ich habe ja eben in meiner kassenärztlichen Praxis auch eine ganzheitliche Sprechstunde. Und da ist ja überhaupt erst der Raum, um jetzt wirklich in die Tiefe zu gucken. Na klar, auch bei meinen Kassenpatienten kann ich schon auch mal je nach Symptomatik, wenn die dementsprechenden Symptome da sind, auch ein Vitamin B12 bestimmen oder auch ein Eisen. Das mache ich dann schon auch auf Kasse. Aber so richtig in die Tiefe gehen, eine richtige Mineralstoffanalyse, das kann ich dann eben in dem Rahmen natürlich nicht machen. Da muss ich dann immer sagen, da müssen wir jetzt auf meine ganzheitliche Sprechstunde ausweichen, weil das kriege ich einfach nicht bezahlt. Und da sehe ich, also es war wirklich so, natürlich melden sich meistens auch Menschen in dieser Sprechstunde, die irgendwie Symptome haben. Aber ich habe keinen einzigen Patienten gehabt in der ganzen Zeit, der nicht irgendeinen Nährstoffmangel hatte. Also und meistens bleibt es auch nicht bei einem. Also ich sehe meistens 3 bis mindestens 5 Nährstoffmängel in wichtigen Bereichen. Und deswegen aus meiner Sicht auch die Aussage, die ich häufig auf den sozialen Medien höre, wenn du dich nur gut gesund ernährst, dann hast du keine Mängel. Das stimmt aus meiner Sicht nicht, weil es auch ein paar Nährstoffe gibt, die sind auch nachweisbar einfach in unserer Ernährung nicht ausreichend vorhanden. Und das sind eben Omega-3-Fettsäuren. Das ist Vitamin D. Das ist Selen. Also ich kann dir sagen, alleine hier bei uns in der Familie, ich habe auch eine Nährstoffanalyse, na klar, bei meinen Kindern gemacht, wie das so ist, wenn man da Ärztin in dem Bereich ist. Und wir hatten alle einen Selenmangel.
Ach krass. Was ich tatsächlich ich messe jetzt über 10 Jahre Nährstoffe und ich würde sagen, ich kann an einer Hand abzählen, Patienten, die einen ausreichenden Omega-3-Index hatten über die Ernährung. Das ist eine Rarität,
ja,
meiner Erfahrung nach. Wie ist das bei euch? Wir wohnen ja jetzt quasi fast so weit weg, wie wir in Deutschland irgendwie wegwohnen können. Yeah. Du bist an der dänischen Grenze, ich bin ziemlich weit im Süden. Das heißt, bei mir ist die See auch sehr weit weg, bei dir ist sie direkt vor der Haustür oder nahe auf jeden Fall. Wie ist bei dir der Omega-3-Index, wenn du das bei Patienten misst?
Schlecht. Also wenn die Menschen nicht schon vorher Omega-3-Fette eingenommen haben in Form von Supplementen, dann findest du da immer Werte von zwischen 4 bis 5% meistens. Also man sagt ja eben, wie viele Prozent der Fettsäuren in der Membran eines roten Blutkörperchens sind Omega-3-Fette. Und das sollten ja gerne 8 bis 11% sein, mindestens, ne, also so eine gute 10 bis 11, ja, wäre 11% eigentlich gut.
Genau.
Es soll nicht zu viel und auch nicht zu wenig sein. Und das erreicht niemand. Und deswegen sage ich auch immer den Patienten, also wenn sie bisher noch gar kein Omega-3 eingenommen haben, dann brauchen wir den Wert eigentlich nicht direkt mitbestimmen, weil das ist dann nur, um die rote Zahl zu bestätigen. Ich weiß schon, dass sie dann da einen Mangel haben. Und dann bestimme ich das erst im Laufe der Zeit, wenn wir eine Zeit lang dann wirklich auch schon mit Algenöl supplementiert haben, um zu schauen, ne, weil einnehmen ist ja auch nicht das gleiche wie aufnehmen. Ich kann ja auch noch eine Aufnahmestörung haben, dass es nicht gut funktioniert oder ich nehme nicht ausreichend genug Omega ein und dann habe ich da trotzdem eben noch keinen guten Wert, aber so hängt das eben zusammen.
Wie du vielleicht aus meiner eigenen Geschichte weißt, habe ich über 20 Jahre selber am Reizdarmsyndrom gelitten. Mit ständigen Bauchschmerzen, Blähbauch und Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die mich unsagbar müde gemacht haben. Mittlerweile darf ich seit über 10 Jahren auch mit Reizdarmpatienten in der Praxis arbeiten und diese beiden Erfahrungen habe ich im Smile Hoch 2 Programm kombiniert, was ich dir in meinem neuen Buch der Reizdarm-Doc vorstellen darf. Du kannst es auf allen gängigen Kanälen bestellen. Das Erscheinungsdatum ist der 26.08.2025 und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich dich mit diesem Buch ein Stück auf deinem Weg zu mehr Darmgesundheit begleiten darf und dir all meine Tipps, die ich mir gerne schon als Jugendlicher gewünscht hätte, an die Hand geben darf. Was sind denn so Nährstoffe, die für dich gerade in Bezug auf Stress, Erschöpfung, Depression besonders wichtig sind? Also deine Must-Haves, die du dann da abnehmen würdest.
Ja.
Und gerne auch bei der Differenzierung. Ich meine, wir messen kein Eisen in dem Sinne, sondern wir messen ja Ferritin, weil das den Eisenspeicher darstellt. Also gerne auch mit der Differenzierung.
Ja. Also ich mache schon immer eine Mineralstoffanalyse, wenn ich ganzheitlich arbeiten darf. Und dann sehe ich eben auch, dass das Magnesium häufig bei Menschen fehlt. Und wir sagen ja auch, dass Magnesium das Entspannungsmineral ist, sodass wir das auch nicht überdosieren können in dem Sinne, sondern wenn wir zu viel nehmen, eben dann auch Durchfall bekommen. Wenn ich merke, dass Menschen eben ein Stressproblem haben, dann supplementiere ich das einfach gern dazu, weil die Menschen davon einfach eher profitieren und das jetzt keine großen Risiken birgt. Ich sehe da aber auch in der Mineralstoffanalyse, dass die häufig eben auch dann einen niedrigen Magnesiumwert haben, sodass ich das gerne mit supplementiere. Vitamin D-Mangel ist auch ein großes Thema. Also niemand ohne Supplementierung hat einen ausreichend guten Vitamin D-Wert. Ne? Gerade hier im Norden sowieso nicht, weil wir ja dafür auch die Sonne brauchen. Und da ist so der Standardwert, den wir dann ja messen, das 25 OH-Vitamin D, was auch ein normaler Hausarzt messen kann und viele ja auch mittlerweile tun. Und da sehe ich ganz häufig eben auch niedrige Werte unter 30 Nanogramm per Milliliter und die supplementiere ich dann auch. Das sind Dinge, die haben viele im Mangel, die sind nicht nur bei Stress, aber die sind eben, wenn wir viel Stress haben, besonders wichtig, weil das ja eben nicht nur Probleme mit dem Knochenstoffwechsel macht, wie man früher dachte, sondern eben auch auf viele psychoemotionale Komponenten einen Einfluss hat und eben auch das Immunsystem ganz stark mitreguliert. Und das Immunsystem ist eben bei anhaltendem Stress ja auch mit beeinträchtigt, weil die Stresshormone ja was mit dem Immunsystem machen und die Immunantwort runterregulieren, dass eben dann ja auch viele Menschen bei Stress ein Problem haben mit häufigen Infekten. Ne? Also es sind ja nicht nur die Nährstoffe. Ich gucke nie nach nur einer Säule, sondern die Dinge sind immer eine Säule von mehreren. Ne? Und weil du es vorhin auch sagtest mit der Darmgesundheit, darauf gucke ich auch immer gleichzeitig mit, weil Nährstoffe und Darmgesundheit ja zusammenhängen.
Absolut, genau. Das kannst du nicht wirklich trennen. Ja. Wenn du es nicht aufnehmen kannst, bringt dir die beste Ernährung, das beste Supplement halt einfach nichts.
Genau, weil das ja auch, ne, du kannst entweder zu wenig einnehmen, du kannst aber auch zu wenig aufnehmen und du kannst auch vielleicht einfach mehr verbrauchen, weil du Stress im Körper hast. Ja. Und das sind ja die Wege, auf die ich dann in der Gesamtheit ganzheitlich wieder einen Blick haben muss. Und dann sind das eben viel auch die B-Vitamine, weil die werden einfach gebraucht, wenn ich Stresshormone abbaue, wenn ich Stresshormone aufbaue, generell, wenn ich Neurotransmitter baue, im Energiestoffwechsel. Das sind ja einfach so vielfältige Funktionen, die da zusammenspielen. Deswegen sind die auf jeden Fall immer so das, was ich im Blick habe und wo ich auch sage, selbst wenn ich Kassensprechstunde habe und die Leute können sich das nicht leisten, deine Nährstoffanalyse zu machen, dann sage ich immer, du kannst erstmal nichts falsch machen, wenn du einfach mal 3 Monate lang ein B-Komplex einnimmst, mit Omega-3 anfängst und bis 4000 Einheiten Vitamin D kannst du auch nichts überdosieren. Es könnte aber einfach sein, es reicht nicht, weil du einen ganz niedrigen Wert hast. Dann mache ich halt in solchen Fällen normal eine Aufsättigung. Aber
Nachtestung.
Ja.
Offiziell muss man tatsächlich sagen, sind 4000 Einheiten pro Tag, ja, was die offizielle Empfehlung angeht, schon richtig viel.
Ja.
Ich habe ganz selten mal Patienten, die tatsächlich damit eine Überdosierung haben, aber habe ich auch schon gesehen. Also insofern, ich bin immer ein Fan davon, das zu messen.
Ja, ich auch.
Ich mache es bei meinen Patienten in der Regel so, ich messe und messe nach 6 Monaten nochmal. Weil gerade was Omega-3 angeht, ich erlebe es so unterschiedlich, wie viel die Menschen brauchen. Manche kommen mit einer Kapsel hin, irgendwie, keine Ahnung, mit 600 Milligramm. Manche brauchen aber 6 Kapseln. Also dann ist immer irgendwo im 3 bis 4 Gramm Bereich. Das ist, beim Vitamin D ist es auch tatsächlich total unterschiedlich.
Ja, genau. Deswegen kann man auch nicht eine Standarddosierung nennen. Ich sage immer, also mir wäre es am liebsten, Sie würden hier in der Praxis einen Test machen, damit wir einfach wissen, wie es ist, weil ich kann es jetzt nur mutmaßen, dass sie einen Mangel haben, da bin ich sicher, aber ich weiß ja gar nicht, wo sie stehen. Und dann kann das sein, sie sollen jetzt 2000 Einheiten hier einnehmen, aber das kann eben jetzt diesen starken Mangel für den Beginn nicht ausgleichen und das würde ewig dauern, dass wir dann dahin kommen, wo wir sollen. Und deswegen ist aus meiner Sicht, ne, so ein Vitamin D kostet jetzt ja auch nicht so viel, das wäre so eins der Dinge, wenn ich nicht viel Budget habe, dann wäre das somit das Erste, was ich dann machen würde.
Ja, das denke ich auch, das ist super wichtig. B-Vitamine, das läppert sich meistens, wenn man dann mehrere dann auch gleich misst. Omega-3 finde ich super wichtig. Du hast, finde ich, noch einen ganz spannenden Stoff, den man vielleicht noch nicht so auf der Pfanne hat, in deinem Buch genannt, das ist Lithium.
Mhm.
Magst du dazu mal was sagen? Lithium kenne ich aus meiner Grundausbildung als Medikament.
Mhm.
Gerade bei der manisch-depressiven, also bei der bipolaren Störung, um da, sage ich mal, eine Stabilität mit reinzukriegen. Und ja, klär uns darüber mal auf, was ist Lithium und was hat es damit auf sich? Was für eine Beziehung zur Psyche, zur Stimmung, wovon geht man da mittlerweile aus?
Ja, also ich habe mich im Rahmen dessen, dass ich das Buch geschrieben habe, in der Zeit bin ich auch auf Lithium gestoßen, so dass ich das jetzt noch nicht seit 10 Jahren quasi als Tool mit drin habe bei mir, sondern das auch relativ frisch nutze, auch für meine Patienten und auch für mich selber. Mein Rezept liegt gerade noch bei mir im Flur und muss eingelöst werden. Und es ist so, dass wir Lithium, so auch ich und auch meine Kollegen in der Praxis, hauptsächlich davon kennen, wie du gesagt hast, von bipolaren Störungen, wo wir wirklich Lithiumcarbonat in höheren Dosierungen geben, also im 100er Milligramm Bereich. Und da wissen wir einfach, dass das auch eine geringe therapeutische Breite hat, was bedeutet, dass man sozusagen immer genau aufpassen muss, dass man nicht zu viel gibt, weil das auch relativ schnell kippen kann und man eben Nebenwirkungen davon bekommen kann, wie Probleme mit der Niere und so weiter. Und deswegen muss man da auch immer dann, wenn man das in diesem therapeutischen Kontext nutzt, muss man den Spiegel bestimmen als Arzt, um da nicht irgendwie drüber zu geraten. Und nun ist es aber so, dass Lithium generell auch natürlich in unserer Natur vorkommt und auch Trinkwasser beispielsweise Lithium enthalten kann in unterschiedlicher Dosierung, je nach Region, wo man eben gerade lebt. Und es gibt einfach immer mehr Studien, die zum Beispiel zeigen, dass wo mehr Lithium in Trinkwasser ist, dass die Raten an Depressionen, Angsterkrankungen, Demenzraten niedriger sind, als in anderen Regionen, auch die Suizidraten niedriger sind. Und das zeigt eben ein Stückchen weit, und da wird gerade viel dran gearbeitet, dass Lithium auch ein essentielles Spurenelement ist. Und das ist noch nicht anerkannt in der EU, sondern ganz toller Arzt, Dr. Michael Nehls, auch Molekulargenetiker, der hat wirklich sehr, sehr viel auch selbst geforscht. Der hat sich ganz essentiell damit beschäftigt in den letzten Jahren, hat sich da richtig in die Studienlage reingearbeitet, hat auch ein Buch dazu geschrieben. Und der hat letztlich jetzt, ich glaube, gerade im April diesen Jahres vor dem EU-Parlament vorgesprochen, um wirklich sich dafür einzusetzen, dass Lithium als essentielles Spurenelement wieder anerkannt wird. Und dann sprechen wir eben nicht davon, dass wir Lithium als ein Medikament nutzen, wie in dieser hohen Milligrammsanzahl von 200 Milligramm, sondern wir sprechen wirklich davon in kleinen Dosierungen. Und da sprechen wir von einer Dosierung von einem Milligramm Lithium und dann Orotat am Tag. Also Michael Nehls empfiehlt, Lithium als Orotat zu verwenden. Und das kann man in der EU letztlich aktuell gar nicht legal beziehen als Nahrungsergänzungsmittel in dieser Dosierung, weil es ja aktuell noch nicht anerkannt ist. Aber es gibt eben Ärzte und Therapeuten, die es mittlerweile eben anwenden, auch in Spurenelementdosis, weil ich als Arzt kann es natürlich verschreiben, wenn ich es offiziell machen will. Menschen können sich das auch im Internet besorgen, weil es zum Beispiel in den USA nicht verboten ist. Also das ist möglich. Aber das wäre jetzt natürlich nichts, was ich jetzt als offiziellen Weg meinen Patienten empfehlen würde, weil ich ja immer den offiziellen Weg für etwas gehe. Und wenn ich eben in dieser Milligrammsdosierung bin, dann habe ich all diese Nebenwirkungen, die diese hohe Therapie macht, ja überhaupt gar nicht, weil es geht gar nicht darum, dass es als Medikament wirkt, sondern ich behandle etwas, was eh eigentlich im Mangel ist. Also ich fülle quasi, wie wenn ich einen Zinkmangel habe, fülle ich einfach mit Zink ja auf. Aber ich würde natürlich auch nicht 5 Gramm Zink geben, dann hätte ich da auch sozusagen Probleme im Körper, weil es dann eine Überdosierung wäre. Und da gilt es letztlich immer ein Stückchen weiter rum zu sehen, dass wir das Prinzip des Maximums und des Minimums im Körper haben. Also wenn ich zu wenig Wasser trinke, dann ist das nicht gut. Aber wenn ich 300 Liter Wasser trinke, dann ist das für mich auch nicht gut. Und so ist es bei Lithium letztlich auch. Und da bin ich gespannt, wie lange das jetzt dauert, wann es dann offiziell auch als Spurenelement anerkannt werden wird. Und viele Ärzte machen da jetzt gerade richtig gute Erfahrungen damit, und ich fange damit tatsächlich gerade erst an. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin ein absoluter Lithium-Experte, weil ich beginne damit gerade, aber ich finde es ein sehr interessantes Thema, habe eben jetzt mich ganz viel dazu belesen, gerade in den letzten Monaten.
Du hast gesagt, man füllt einen Mangel beim Lithium auf. Kann man das denn auch dann in dem Sinne messen? Also wir können es ja auf jeden Fall als Spiegel messen beim Medikament. Mhm. Aber kennen wir denn auch die Referenzwerte, sage ich mal, bei gesunden? Was ist ein gesunder Wert bei Lithium und was ist quasi ein Mangel? Kennen wir das schon oder ist das auch noch aktuell in der Forschung?
Ja, das ist natürlich ein bisschen schwieriger zu sagen, weil wenn man sagt, dass die Bevölkerung prinzipiell in unserem Breitengraden eigentlich eine Mangelgesellschaft ist und ich ein Labor ja immer die Referenzwerte daraus bezieht, dass man so und so viele Proben ins Labor geschickt hat und dann analysiert wird, wo ist so der Mittelwert der Bevölkerung, wo liegen die drinnen und ich bestimme eben aus einer Mangelgesellschaft den Mittelwert, dann kann das aber ja trotzdem sein, wenn alle im Mangel sind, dass das dann nicht der optimale Bereich für etwas ist. Und so kann man mittlerweile auch in diesem Spurenelementbereich, gerade in so funktionelle Medizinlaboren, wie zum Beispiel das EMD in Berlin oder auch, ich meine auch BioVis, gibt ja viele Labore mittlerweile da schon, kann man auch den Lithiumspiegel bestimmen. Und das ist dann aber nicht der Spiegel, den man eben in therapeutischen Rahmen nutzt, sondern so das, was die Bevölkerung hat, wenn man Lithium eben nicht einnimmt. Und wenn ich aber Lithium dann einnehmen würde, so typischerweise in diesem 1-Milligramms-Bereich, dann lande ich etwas über diesem Referenzbereich, weil ich ja nicht in diesem Mangelbevölkerungsreferenzbereich bleiben möchte. Aber ich lande halt quasi meilenweit entfernt von dem Bereich, wo eben Menschen landen, die wirklich therapeutisch als Medikament mit Lithium behandelt werden.
Ich glaube, da hast du nochmal gerade einen ganz wichtigen Aspekt gesagt. Laborwerte sind Normwerte. Das bedeutet, ein Laborwert in der Referenz attestiert dir, dass du normal bist. Und wenn du aber in einer Bevölkerung unterwegs bist, wo alle im Mangel wären, jetzt übertrieben gesagt, dann wäre dann der Normwert ja auch ein Mangelwert. Das hast du wirklich sehr, sehr schön beschrieben. Ich mache das jetzt schon seit über 10 Jahren und ich sehe auch bei manchen Nährstoffwerten, dass eine Referenz teilweise über die Jahre nach unten korrigiert werden, weil das neue Normal eben tiefer liegt. Gerade bei Vitamin D ist mir das auch mit aufgefallen.
Ja, genau so ist das. Und so ist es ja bei dem, wo wir jetzt auch schon mehrfach drüber gesprochen haben, bei dem Eisenwert auch, ne?
Eisen ist auch nach unten korrigiert worden?
Nee, das meine ich. Ich meinte nicht nach unten korrigiert, aber das ja häufig, also ich erlebe es einfach in meiner hausärztlichen Praxis ganz oft, dass Patienten gesagt wird, sie haben keinen Eisenmangel. Die kommen mit typischen Symptomen wie Haarausfall, Müdigkeit, all diese Beschwerden. Und dann gerät irgendwie dieser Blutwert so in meine Hände. Und dann sehe ich auch dokumentiert, dass gesagt wurde, dass das nicht im Mangel ist. Und dann ist aber dieser Eisenwert so wirklich so gerade im untersten Referenzbereich noch drin. Und dann ist das natürlich eigentlich super schade für den Patienten, wenn der so nach Hause geschickt wird, dann auch so denkt, okay, nee, am Eisen kann es ja nicht liegen. Der Arzt hat gesagt, das ist es nicht. Und in Wirklichkeit ist es das aber, weil ja in diesem unteren Referenzbereich einfach in Wirklichkeit sehr wohl ein funktioneller Eisenmangel da ist und das natürlich überhaupt nicht das Optimum ist, wenn wir jetzt von einem Bereich von, sagen wir, 20 bis 150 gehen und jemand liegt da irgendwie bei 21, könnte aber eigentlich bei 150 liegen. Dann sprechen wir von so irgendwie gerade noch der Reifen aufgepumpt, aber ja überhaupt nicht von der Reifen hat genug Luft.
Ist brutal. Also es ist wirklich, das erlebe ich auch beim Eisen, die Referenzspanne ist gigantisch.
Ja.
Ja, vor allem, wenn man dann, also bei mir geht der Wert bei Frauen von 15 bis 150.
Ja.
Bei Männern ist er automatisch bis 400. Und manchmal habe ich Frauen, die, sag ich mal, relativ viel Fleisch essen, was bei Frauen im Durchschnitt tendenziell ungewöhnlicher ist. Und die liegen dann bei 200. Mhm. Vielleicht eine Frau isst relativ viel Fleisch, keine Menstruation mehr, liegen die bei 200. Und die werden mir als schon als auffällig anmarkiert, weil halt das außerhalb der Norm ist. Und der Unterschied, ob du bei 16 oder in deinem Fall bei 21 bist oder bei einem 80er-Wert, ist gigantisch. Ja, das ist wirklich, manche sagen auch tatsächlich, wenn du Profisportler bist, eher Richtung 130er Wert wäre interessant.
Ja.
Und bei Profisportlern schaust du ja, wie schaffst du es, dass dein Körper optimal die Leistung abrufen kann und nicht nur minimal auf einem halbplatten Reifen daherfährt.
Genau.
Gibt es denn gerade, was das Lithium nochmal, um das aufs Lithium zurückzukommen, typische Themen, wo du an Lithium denkst? Also wenn, keine Ahnung, Patient mit ABZ kommt, dass du dann mal eher nach Lithium schaust oder das denen gibst?
Ja, tatsächlich. Also das, was Lithium macht, vielleicht fange ich damit einmal kurz an, um das dann zu erklären, ist, dass das sozusagen auf Signalwege im Körper einwirkt, wo es dann, wie eben die anderen Spurenelemente, was wir schon gesagt hatten, quasi als Kofaktor wirken kann. Und da wirkt eben Lithium beispielsweise auf einen Weg, das nennt sich GSK3, so ein Weg, wenn er aktiviert ist, dieses GSK3, dann ist es proentzündlich. Und das kann eben Neuroinflammationen machen, also Entzündung auch in unserem Gehirn mit verantworten. Und das Lithium hemmt dieses GSK3. Das muss man sich jetzt nicht merken. Das ist auch nur ein Regulator in unserem Körper. Es gibt noch viele andere Wege, wo Lithium auch diese Wege mit beeinflusst, wie zum Beispiel, dass es mit dafür sorgen kann, dass wir mehr aufräumen können in unseren Körperzellen, also diese sogenannte Autophagie, von der auch immer im Bereich von Longevity viel gesprochen wird. Da hat Lithium auch einen Einfluss darauf. Und deswegen, gerade weil es diese Inflammation auch mit hemmt, sind das natürlich irgendwie Menschen, die neurodegenerative Erkrankungen beispielsweise haben, wo ich daran denke. Aber auch Menschen, die zum Beispiel Long-Covid-Symptome haben, das ist ja auch Neuroinflammation. Da denke ich an Lithium. Und tatsächlich auch im Bereich Kinder zum Beispiel, Menschen mit ADHS, mit Regulationsstörungen im Nervensystem, die können eben auch von Lithium profitieren. Nicht im Sinne von, dass es der Allheilsbringer ist, weil auch da wieder Lithium kann nicht dafür sorgen, dass meine Traumata geheilt werden. Aber wenn da dieses Ungleichgewicht entstanden ist mit Neuroinflammation, dann kann es da in diesem Bereich eben ein ganz, ganz wichtiger Helfer sein, um eine Stabilität reinzubringen. Und ein Kinderarzt in Potsdam, ein Dr. Schellenberg, der arbeitet auch viel mit Lithium bei Kindern. Und der hat eben ganz oft relativ schnelle Rückmeldungen tatsächlich auch von Eltern, wenn er in diesen Mikrodosierungen das Lithium dann den Kindern gibt, dass Eltern nach 4 Tagen anrufen und sagen, wow, was ist denn da mit meinem Kind passiert? Auf einmal ist es irgendwie viel stabiler und es traut sich wieder zur Schule zu gehen. Irgendwie solche Dinge, die dann passieren.
Okay.
Und das finde ich einfach ganz, ganz spannend, einfach als zusätzlichen Regulator fürs Nervensystem.
Das ist wirklich spannend, weil das gerade, was du als letztes gesagt hast mit den Kindern, ist ja mittlerweile ein Massenphänomen, was wir sehen.
Ja, genau.
Mindestens nehme ich es so wahr.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass viele, die uns zuschauen und zuhören, denken, wow, das klingt richtig gut. Ich glaube, das nehme ich mal. Also nicht, dass wir das empfehlen würden, das auf keinen Fall. Aber gibt es generell Sicherheitsregeln oder Dinge, die du auf jeden Fall bezüglich der Lithium-Einnahme mitgeben möchtest? Oder würdest du deiner Erfahrung nach sagen, dass es schon relativ unproblematisch ist?
Ich halte es für in diesem Bereich, wenn man dort bleibt, in diesem 1-Milligramm-Bereich, Lithium halte ich es für ziemlich unproblematisch, weil das einfach so gering dosiert ist und eben also sehr weit entfernt ist von der Dosis, die problematisch werden könnte. Das ist in diesem Bereich einfach bei vielen Leuten, die eigentlich eher einen Mangel davon haben, einfach diese positiven Effekte macht und überhaupt nicht die ganzen Nebenwirkungen, die in diesem Hochdosisbereich da sind, sodass ich das relativ unproblematisch sehe und auch empfinde, dass man diese Mini-Dosierung auch ohne Spiegelbestimmung per se machen kann, weil man da gar nicht in einem toxischen Bereich überhaupt ist. Das empfinde ich schon
kommen kann
so.
Dann, okay.
Ja. Mein Weg wäre, also es gibt ja tatsächlich Therapeuten, die auch damit arbeiten. Bei dem Dr. Michael Nils, der eben ganz viel mit Lithium arbeitet und dieses Thema auch so raus sozusagen in die Welt bringt, der hat auf seiner Internetseite beispielsweise auch eine Therapeutenliste und auch eine Liste von Apotheken, die das mittlerweile auch so sehen und schon anerkennen, ja, wir sind dabei, dass das ein essentielles Spurenelement ist und das hilft natürlich ungemein. Ich habe hier da auch eine Apotheke über die Liste gefunden, mit der ich zusammenarbeite, wo ich das eben offiziell dann rezeptieren kann für meine Patienten und die wissen schon Bescheid sozusagen. Da muss ich nicht viel erklären und das könnten Leute ja auch machen. Das wäre jetzt so das, was ich als Ärztin gerne offiziell empfehlen würde, sich da einen offiziellen Weg zu suchen.
Ja, dass das ärztlich begleitet wird. Ja, das auf jeden Fall, denke ich auch. Wir könnten, glaube ich, noch ganz viel jetzt über die ganzen Nährstoffe sprechen. Was ich immer die Frage bekomme, also ich erlebe häufig eine gewisse Tabletteneinnahmemüdigkeit, was die Nährstoffe angeht bei meinen Patienten. Das heißt, oh, ich muss so viele Tabletten nehmen, ich fühle mich so krank. Das ist ja wie bei meiner Oma. Daher würde ich gerne das Thema noch mal besprechen. Welche Möglichkeiten siehst du über eine Ernährung, Nährstoffe zu decken, die besonders auf die Psyche einzahlen? Siehst du da die Chance oder beziehungsweise vielleicht formulieren wir es positiver, was kann man machen, dass wir bestmöglich unsere Nährstoffe decken für unsere psychische Stabilität?
Ja, also das können wir natürlich auf jeden Fall. Ernährung ist super wichtig und ich finde, man muss es immer ein Stückchen weit auch da einfach halten. Ohne zu viele Regeln, sondern ich habe einfach immer so ganz einfache Leitsätze und das ist eben dieses Eat a Rainbow, dass man einfach viele unterschiedliche Gemüsesorten isst, mit vielen unterschiedlichen Farben, weil dann weiß ich schon, da sind viele unterschiedliche sekundäre Pflanzenstoffe drin, die eben freie Radikale im Körper und so weiter mit abfangen können und viele unterschiedliche Gemüsesorten und Vollkorn beispielsweise, wo wir eben auch Ballaststoffe drin haben, weil das weißt du ja sowieso auch, dass wir eben auch Ballaststoffe brauchen, weil das Lieblingsfutter der wichtigen Bakterien in unserem Darm ist, damit die wiederum für uns dann auch diese wichtigen kurzkettigen Fettsäuren bilden können. Und deswegen wäre das so das, was ich meinen Patienten auch immer sage, dass Gemüse soll keine Beilage sein, sondern eine Hauptlage. Also dass der halbe Teller voll mit gesunden und bunten Gemüsesorten ist. Dass wir auf jeden Fall auch immer einen Proteinanteil haben, weil wir ja wissen, die Neurotransmitter, all das, das sind auch eben Aminosäuren. Dass wir darauf achten, weil da gibt's ja mittlerweile auch viele Leute, die so sehr restriktiv essen und die haben in Wirklichkeit auch einen Proteinmangel, dass man genügend Protein zu sich nimmt und dass wir eben auch gesunde Fette in unsere Ernährung integrieren. Ich mache beispielsweise, ich esse viel so gesunde Gemüsesuppen, dann eben auch mit Rinderknochenbrühe, das ja auch wieder gesund für unseren Darm ist. Und dann mache ich am Ende auch immer noch einen Schuss Olivenöl rüber, weil wir wissen, diese mediterrane gesunde Ernährung, also nicht im Sinne von Pasta und Pizza, sondern wirklich im Sinne von, dass wir viel unterschiedliche pflanzliche Lebensmittel und auch Olivenöl und Nüsse zu uns nehmen. Nüsse haben ja auch viele gesunde Fette, Ballaststoffe, die wir brauchen. Damit sind wir schon ziemlich gut aufgestellt. Ne? Und wenn man auch noch darauf achtet, das wäre natürlich super gut, dass es eben auch eine gute Bio-Qualität hat, weil in dem Bereich sind natürlich auch noch mal mehr Nährstoffe als in dem jetzt ganz billigen Gemüse. Wenngleich ich auch weiß, dass viele Menschen das auch als herausfordernd empfinden, weil sie eben nicht so viel Geld haben und unser Leben sozusagen immer teurer wird aktuell. Ne?
Ist Wahnsinn, ja. Also es ist wirklich Wahnsinn, was Lebensmittel mittlerweile kosten. Ja, also es ist echt ein Aspekt, den man leider mittlerweile, ja, den muss man definitiv mit einbeziehen.
Ja.
Wie sehr schätzt du denn das Thema Blutzuckerschwankungen bezüglich der psychischen Stabilität? Ist das etwas, worüber du berätst? Oder ist das etwas, wo du, sag ich mal, ist natürlich auch etwas, wo man sehr tief beraten muss, dass der Patient versteht quasi, was das alles dann impliziert. Wie gehst du damit um? Also gehst du erstmal davon aus, dass es eine Relevanz hat? Und würdest du sagen, ist die Relevanz so hoch, dass du die Zeit dann investierst, deinen Patienten darüber aufzuklären?
Ganz kurz auf jeden Fall. Also in meiner ganzheitlichen Sprechstunde ist es immer ein Part. Also ich habe sowieso immer ein Ernährungstagebuch, was die Leute ausfüllen dürfen, mindestens für 7 Tage. Und da schaue ich schon auch immer, wie ist die Blutzuckerkurve. Manche Menschen ernähren sich tatsächlich super viel einfach von Laugengebäck und dann ist da Marmelade drauf und Honig. Und wenn das so das Grundgerüst meiner Ernährung ist, dann habe ich schon eine Blutzuckerachterbahn, immer hoch und runter. Und da muss ich wieder gegenregulieren, dann möchte ich das nächste Süße essen. Und das war eine Sache, die ich auch bei mir selber total gemerkt habe, als ich angefangen habe, Blutzucker stabil zu essen. Da hat sich bei mir total viel in meinem Energiehaushalt geändert. Ich finde, es ist wirklich richtig relevant. Und ich habe wirklich gemerkt, wie es mir viel, viel besser ging. Und jetzt, wo ich einfach ja gar nicht mehr so esse, da habe ich, ich weiß noch, während ich das Buch geschrieben habe, da hatte ich mir dann so ausnahmsweise mal, weil die gerade hier am Wochenende vorlagen, habe ich mir so ein Brötchen gemacht mit Honig drauf. Und ich konnte richtig merken, wie mein Blutzucker in die Höhe ging und ich danach einfach super müde geworden bin. Und das habe ich in der Regel einfach nicht mehr, weil ich meistens dafür sorge, dass ich irgendwie Blutzucker stabil esse, dass da auch eben Ballaststoffe in meiner Ernährung sind, der Salat vorweg gegessen wird und ich so Zuckersachen eben eher als Nachtisch esse und nicht so rein pur, gleich zu Beginn. Und das finde ich super wichtig, kläre meine Patienten darüber auf. Und wenn ich so merke, das ist jetzt ein Typ Mensch, der braucht irgendwie auch so Fakten und Zahlen, weil wir sind da ja auch alle unterschiedlich, was wir so brauchen, dann empfehle ich auch manchmal eben diese kontinuierliche Blutzuckermessung mit so einem Patch im Arm. Aber das empfehle ich auch nicht jedem. Also es kommt immer ein bisschen drauf an, was für ein Mensch habe ich vor mir. Wenn das jetzt ein ganz ängstlicher Mensch ist, der eh schon immer so sehr Kontrollbedürfnis hat, dann wären das jetzt nicht so die Menschen, wo ich sage, jetzt tracke mal deinen Blutzucker und jetzt kauf dir mal den Ura-Ring und tracke all deine Gesundheitswerte. Weil das ist wirklich, manche Menschen profitieren wahnsinnig davon, weil es zu ihrem Typ passt. Und manche Menschen, die drehen darunter völlig durch, weil sie dann eben noch mehr Kontrolle ausüben wollen. Deswegen ist es immer ein Balanceakt von, was für Menschen habe ich hier gerade vor mir, was hilft dem?
Das ist total, das kann ich aus meiner Arbeit auch genauso bestätigen. Also ich habe auch ganz viel meine Daten getrackt, mich stresst das überhaupt nicht.
Mich auch nicht.
Und ich habe aber auch oft die Rückmeldungen bekommen, also es gibt wirklich Menschen, die wirklich negativer rausgehen als das, was sie positiv rausziehen.
Ja, genau.
Vielleicht so als Kurzaussagen, würdest du sagen, ein normales Blutbild schließt einen Eisenmangel aus?
Auf gar keinen Fall. Das ist eins der häufigsten Fehler, die ich so aufkläre, auch wenn ich einen Gesundheitscheck mache, dass die Leute denken, da zum normalen Blutbild gehört sonst was. Also die denken, da sind ganz viele Werte mit drin und muss ich immer sagen, das zeigt einfach nur die unterschiedlichen Blutzellen, die wir haben, wie rote Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen, Blutplättchen. Aber die sagen nichts sicher über einen Nährstoffmangel aus. Sie können manchmal Hinweise geben, indem das Volumen der roten Blutkörperchen beispielsweise dann größer ist. Das könnte ein Hinweis auf einen B-Vitaminmangel sein oder wenn die roten Blutkörperchen klein sind, das wird eben da angezeigt, dann kann das eben ein wichtiger Hinweis für eine Eisenmangel-Blutarmut sein beispielsweise. Aber ich erlebe auch, dass man da normale Werte vorfindet und man hat trotzdem einen Mangel im B-Vitaminbereich und im Eisenmangelbereich. Also es sind Hinweise, aber kein sicherer Hinweis.
Ja, das sehe ich absolut auch so. Jetzt vielleicht hört jetzt hier jemand zu und denkt so, ach komm, die Blutabnahme, die spare ich mir einfach. Mehr ist immer besser. Ich kaufe mir einfach mal Nährstoffe und nehme die blind ein. Was würdest du zu diesem Ausdruck sagen, mehr ist immer besser, was Nährstoffe angeht?
Auf gar keinen Fall. Das ist das, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Wir haben ein Prinzip des Minimums und des Maximums. Weder zu viel von etwas ist gut, noch ein zu wenig von etwas gut ist gut. Es kommt immer auf die Menge drauf an, auf die Balance. Und deswegen arbeite ich nach dem Prinzip messen, machen. Also ich supplementiere nicht blind einfach 1000 Sachen, wie es ja auch in manchen Präparaten so gemacht wird, sondern wirklich einfach nur die Dinge, die ich auch im Mangel sehe bei den Menschen. Das würde ich per se empfehlen, auch so zu machen.
Absolut. Gerade vielleicht noch zum Omega-3, das finde ich immer sehr plakativ. Wenn du sehr, sehr, sehr viel Omega-3 in deinem System hast, Omega-3 ist ja eine sensible Fettsäure, die durch oxidativen Stress, also freie Radikale, ja auch geschädigt wird. Und wenn du da ein zu viel hättest, dann kann es sein, dass du nicht genügend Antioxidantien wie Vitamin C hast, um deine eigenen Omega-3-Fettsäuren in dir zu schützen, dass sie nicht in Anführungsstrichen ranzig werden. Insofern ist wie immer alles in der Natur, es kommt auf die Balance an. Das heißt, von keinem zu viel und von keinem zu wenig. Ja, das ist absolut, sehe ich auch so.
Genau.
Jessica, ich fände es unfassbar spannend, wenn du dich jetzt so intensiv mit dem Nervensystem und den ganzen Sachen auseinandergesetzt hast. Du bist Mama, du bist Ärztin. Was machst du in deinem vollen Alltag für Routinen, um dein Nervensystem, sage ich mal, so stabil wie möglich zu halten?
Also erstmal nehme ich natürlich auch Supplemente ein. Das ist aber jetzt für die Nervensystemgesundheit nicht das Hauptkriterium, sondern eben auch, dass es für mich zur völligen Normalität geworden ist, auch mehrmals am Tag. Das muss ich mir mittlerweile, weil es so gewohnheitsmäßig ist, auch gar nicht mehr ins Gedächtnis rufen. Das mache ich einfach, dass ich immer in mich auch hineinspüre, also so in Kontakt mit meinem Körper gehe, mit meiner inneren Körperwahrnehmung. Wie geht es mir eigentlich gerade? Zum Beispiel zwischen zwei Patienten, wenn ich ein anstrengendes Gespräch gehabt habe und auch so merke, es hat mich jetzt gefordert, dass ich nicht gleich zum nächsten gehe, sondern mir nur diese halbe Minute oder diese eine Minute nehme, um einmal zu spüren, so, okay, wie geht's dir jetzt gerade? In welchem Zustand ist dein Nervensystem? Und beispielsweise spüre ich dann, wie fühlt sich mein Kiefer an? Wie ist mein Nacken? Wie ist mein Herzschlag und meine Atmung? Also atme ich ganz flach oder atme ich tief in meinen Bauch hinein? Und dann nehme ich nochmal kurz wahr, wie fühlen sich die Füße an unter dem Boden? Wie fühlt sich mein Gesäß auf dem Stuhl an? Der Rücken an der Stuhllehne, so dass ich einmal kurz wieder bei mir ankomme und auch, wenn ich etwas wahrnehme, dass das mich gefordert oder schwierig für mich war, dass ich kurz anerkenne, so, ja, dieses Gespräch war gerade schwierig für dich. Das hat dich gefordert. Ja, so ist das. Diese Akzeptanz und auch dieses Selbstmitgefühl für mich einfach so mitten im Alltag praktiziere und so auch dann dafür sorge, dass ich quasi die Steine, die ich vielleicht aus dem Gespräch vorher in meinem Rucksack hatte, dass ich die dann nicht mit ins nächste Gespräch nehme und dann vielleicht schon irgendwie genervt auf einen Patienten bin. So, das ist das, was ich auf jeden Fall immer im Alltag mache. Und ich arbeite eben auch mit Körperübungen und auch mit Selbsthypnose. Ich habe so einen inneren Körper, einen Anker, einen Satz, den ich mir sage. Und dann kann ich mittlerweile tief in so einen hypnotischen Zustand gehen. Und häufig mache ich das und kombiniere das eben auch noch mit so Körperübungen, die ich auch in meinem Buch erklärt habe. Und verbinde dann eben so dieses, dass die psychoemotionale Achse auch eben mit dem Körper verbunden ist und wir Stress, den wir im Körper haben, ja nicht nur im Kopf fühlen, sondern sich auch körperlich zeigt. Ne? Dadurch, dass wir angespannte Muskeln haben, dass sich Faszien verengen, dass Sehnenansätze verkürzt sind. All diese Dinge haben ja auch mit Stress zu tun und deswegen arbeite ich dann eben auch im Alltag immer mal wieder damit und lasse das einfach in meinem Alltag einfließen. Das findet mittlerweile auch statt, wenn meine Kinder dabei sind. Einfach so, dass ich dann mal Übungen mache oder auch kurz sage, ich mache jetzt einmal eine kleine Selbsthypnose. Meine Kinder wissen das dann einfach. Mittlerweile ist es für die ganz normal. Und das baue ich an immer mit ein. Es ist einfach bei mir zur Gewohnheit geworden. Und ich empfinde auch, dass das manchmal so das ist, was den Menschen fehlt. Sie sammeln oft ganz viele Tools für irgendetwas. Aber wir wenden es dann irgendwie nicht im Alltag an und erwarten, dass wir es nur wissen. Aber nicht machen brauchen. Und aus meiner Sicht, ein gesundes Nervensystem entsteht einfach dadurch, dass wir diese Dinge im Alltag wirklich anwenden und einfach unseren Lebensstil zu einem nervensystemgesunden Lebensstil nach und nach umwandeln. Und das sind dann die Säulen auch, ne, wie eben gesundes Denken, gesund mit Gefühlen umgehen, eben den Körper mit integrieren und auch auf Organ- und Nährstoffebene alles haben, so zusammen. Und dann kann es einem auch immer besser gehen.
Ich denke vor allem, das Wichtige, was ich oft erlebe, ist, es werden dann Tools dann angewendet, wie so ein Marathon, oder nee, ja, nicht wie ein Marathon, wie ein Sprint. Das heißt, man setzt das irgendwie dann mal 2-3 Wochen sehr, sehr konsequent und intensiv um und wenn es dann nicht quasi einen Schlag getan hat, dann wird es wieder in die Ecke geschmissen und ich glaube, diese Regelmäßigkeit, also nicht die, da auch wieder in der Balance bleiben, nicht ins Extrem gehen, das ist dann der Schlüssel wirklich zu einem nachhaltigen Erfolg auch letztlich.
Auf jeden Fall. Und das lässt sich auch nicht in 3 Tagen lösen, wenn ich wirklich ein dysreguliertes Nervensystem habe, mit all seinen Folgen, die es im Körper hat, wie eben auch Darmstörungen und so weiter, dann, also ich glaube einfach, wir sind da in dem Sinne auch nie fertig, dass wir irgendwie auf so einen perfekten Endzustand hinsteuern und dann that's it, sondern dass das eigentlich einfach ein lebenslanger Nervensystem gesunder Weg ist, den wir einschlagen dürfen, wo das so ein Stückchen weit einfach dazugehören darf, genauso wie wir Zähne putzen. Ne, dass ja, ein Ausgleich zwischen Anspannung und Entspannung einfach dazugehören darf. Und das ist aus meiner Sicht super wichtig.
Das ist so. Zähneputzen, das wäre wie wenn du sagst, ich putze jetzt einmal ganz besonders gründlich und dann sind die Zähne für den Rest meines Lebens top. Oder Wohnung aufräumen. Je mehr Leben in einer Wohnung stattfindet, umso mehr wird halt dreckig und dann musst du halt wieder aufräumen. Genau. Das gehört halt einfach mit dazu. Jessica, ich fand das Gespräch super, super spannend mit dir. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielen, die jetzt am Podcast quasi kleben, auch so geht. Gibt es denn die Möglichkeit, mehr über dich und über deine Arbeit zu erfahren?
Ja, also ich habe auch einen Instagram-Kanal, wo ich regelmäßig einfach aus meinem Alltag, auch als Medizinerin, viel teile, aus den Gesprächen, wo ich auch selbst jeden Tag als Ärztin neu dazulerne. Und das ist einfach dr.jessica.lebe, wo man mich da finden kann. Und wie gesagt, habe ich ja auch gerade ein Buch rausgebracht, Neustart fürs Nervensystem, wo man eben viele der Aspekte, die wir heute hier beleuchtet haben, eben auch nochmal nachlesen kann. Und darüber kann man auf jeden Fall, glaube ich, am besten von außen mit mir in Kontakt kommen. Na klar, arbeite ich auch noch in meiner Arztpraxis, in einer Praxis nahe der dänischen Grenze in Handewitt. Aber das ist natürlich jetzt für jemanden, der in Süddeutschland sitzt, vielleicht nicht so interessant wie wie für Menschen, die hier in Flensburg oder Kiel wohnen. Deshalb, ich glaube, so für alle sind die sozialen Medien da am allerbesten.
Und dein Buch natürlich. Ja.
Ja, und mein Buch, genau.
Sehr cool. Jessica, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch.
Richtig spannend. Und dann, beschließen wir es für heute, würde ich sagen.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich fand es auch ein sehr schönes Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.